Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Senderei Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller. Männer festhalten. Der Mann und seine Hormone, das ist das Thema in unserer heutigen Lebenshilfe. Als ich selbst diesen Sendungstitel zum ersten Mal gehört habe, da habe ich eigentlich gedacht, ich habe mich verhört. Wieso denn Mehrzahl, der Mann und seine Hormone? Der Mann hat doch nur ein Hormon und das ist das Testosteron, Bartwuchs, Muskeln, Potenz und so. Unser heutiger Studiogast, der hat gute Nachrichten für uns Männer. Wir sind keineswegs nur eindimensional, nur von einem Hormon gesteuert, das uns zu manchmal recht peinlichen männlichen Imponieraktionen treibt. Ich geb's zu. Im Mann läuft eine Vielzahl hormonell gesteuerter und geregelter Prozesse ab, die unsere Befindlichkeit ganz erheblich beeinflussen. Stimmung, Vitalität, Schlaf, Kreislauf, Verdauung, Libido und so weiter und so fort. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich Frau Elisabeth Buchner. Sie ist Autorin des Buches Der Mann und seine Hormone. Hallo Frau Buchner, grüß Sie Gott.
Guten Morgen, Herr Miller, und guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer.
Frau Buchner, Sie sind nicht nur Buchautorin zum Thema Hormone beim Mann und der Frau, sondern auch Referentin zu diesem Thema und Initiatorin der Hormon-Selbsthilfe. Dazu haben wir auch auf der Radio Horeb Website einige Informationen hinterlegt zur Hormon-Selbsthilfe, aber dazu vielleicht am Schluss der Sendung noch. Frau Buchner, bevor wir jetzt eine ganze Sendung über Hormone reden, Hand aufs Herz, was sind denn eigentlich Hormone genau? Was machen die und wozu brauchen wir die?
Also sowohl für die Hand als auch für das Herz zum Beispiel.
Wie das?
Wir haben ein Körpersystem, das so wunderbar geschaffen ist, mit so vielen Funktionen und mit so vielen Mechanismen, auch Notmechanismen, dass wir letztendlich jedes Hormon brauchen für irgendeinen Körperteil oder sogar für viele Körperteile. Das hängt von den Hormonen ab. Nehmen wir mal wieder das Beispiel von Hand und Herz. Auch die Männerhand, die zupacken will, braucht nicht nur Testosteron, sondern sie braucht eine ganze Menge an Sensoren, damit eben man fühlt zum Beispiel, damit man heiß und kalt unterscheiden kann, damit man eben auch gezielt zulangen kann, motorisch zum Beispiel ein kleines Schräubchen hineindrehen von einer Uhr oder mit einem großen elektrischen Gerät Löcher durch die Betondecke zu bohren. Das sind alles Dinge, die mit vielen, vielen Befehlen im Gehirn und mit Fähigkeiten von unserem gesamten Körper- und Muskelskelett, die sind nötig, damit wir das überhaupt ausführen können.
Ja, aber ich dachte, Frau Buchner, das sind alles meine Nerven und elektrische Impulse. Da bringe ich doch Hormone noch gar nicht ins Spiel, wenn ich ein Loch in die Wand bohre, oder?
Oder gehört Kraft zum Beispiel dazu.
Aha.
Und da gehört auch ein Gespür dazu, dass eben auch von den Hormonen, wir haben viele Neurosteroide im Gehirn. Und alleine die sind so wichtig für viele Funktionen im Körper, dass wir eben viel, viel wunderbarer eigentlich gemacht sind, als wir uns das bisher so vorgestellt haben. Und das ist für mich nach wie vor eine so tolle Entdeckungsreise. Die Bedeutung der Neurosteroide haben wir dieses Jahr eigentlich erst so richtig auf dem Schirm bekommen. Und das Wunderwerk des Miteinanderagierens, was wir im Körper haben wir ja auch im Raum der Kirche, im Raum von jeder Familie. Ein Glied hilft dem anderen und so hilft ein Hormon dem anderen und ein Hormon befähigt auch Hände, Herzschlag. Alleine fürs Herz ist nicht nur das Testosteron wichtig, zum Beispiel auch die Schilddrüsenhormone, das Cortisol und ganz besonders auch das Progesteron, von dem manche Fachkräfte gar nicht wissen, dass das Männer auch haben.
Sie haben vorhin auch noch einen Fachbegriff in den Ring geworfen, die Neurosteroide. Mein Steroide kenne ich ja eigentlich nur aus dem Sport, wenn da was missbraucht wird und einer mehr Muckis will und mehr Ausdauer. Was machen die Neurosteroide?
Die Neurosteroide, die sind zum Beispiel im psychischen Bereich von großer Bedeutung. Das sind auch tatsächlich Impulse, die die Nervenbahnen mit nutzen. Hormone, die vor allem die Neurosteroide spielen, überall dort eine Rolle, wo ein Nervenende mit dem anderen in Berührung kommt. Und genau an dieser Stelle geschieht ungeheuer viel Hormon, Wunder. Da wird ein Hormon quasi von einem Nerven, von einer Nervenzelle zur anderen übertragen. Also man kann Nerven und Hormone gar nicht auseinanderhalten. Man hatte sogar in früher geschichtlicher Zeit, bevor man überhaupt begriffen hat, was Hormone sind, ist man davon ausgegangen, dass Hormone letztendlich Nervensignale sind. Und so weit weg waren die gar nicht. Also es hat tatsächlich auch unter anderem mit den Nervenenden vor allen Dingen etwas zu tun, dass ein Hormon innerhalb von Hundertstel Sekunde vom Scheitel bis zur Sohle weitergereicht werden kann. Und die Neurosteroide sind eben in einer ganz besonderen Fülle im Körper vorhanden und eben nicht nur im Gehirn, sondern auch in unserem Bauch. Man sagt ja, das zweite Gehirn ist im Bauch. Und das ist ebenso, da ist ganz, ganz viel Wahres dran. Wir haben eine Hormonfülle, die wir uns kaum vorstellen können. Hunderte von verschiedenen Hormonen, die in unserem Körper aktiv sind.
Also die Hormone sind sozusagen eigentlich an allen Prozessen, die in unserem Körper ablaufen, mit beteiligt.
Enorm sogar, ja.
Frau Buchner, ich habe am Anfang der Sendung bei der Einleitung ein bisschen ein Klischee bedient. Lassen Sie uns bitte noch mal mit ein paar Klischees aufräumen, wenn es so um Hormone geht. Warum werden denn meistens Männer nur auf das Hormon Testosteron reduziert? Und die Frauen, die werden oft so hingestellt, als wären sie so ein emotionaler Hormon-Supertanker. Sie sind ja seit Jahrzehnten Hormonberaterin. Wo kommen denn diese Klischees eigentlich her? Und jetzt bei den Männern, warum werden wir Männer oder warum reduzieren wir uns selbst nur so auf ein Hormon, auf das Testosteron oder sowas? Wie kommt es?
Die Frage ist nicht leicht zu beantworten, aber Männer wollen gerne stark sein, in vielerlei Hinsicht. Und da ist die Vorstellung eben sehr verbreitet, dass das nur Testosteron Aufgabe sei, was überhaupt nicht der Fall ist. Also bei den Muskeln ist es tatsächlich so, Muskelarbeit bildet tatsächlich auch Testosteron selber, neben den Hoden. Wir haben mehrere Stellen, in denen der Körper selber Hormone ausschütten kann, auch Testosteron. Und daher ist das häufig einfach auch nur ein mangelnder Wissensstand. Man hat früher ja auch eine andere Vorstellung von dem Universum, von der Sonne, von der Erde. Einfach aufgrund auch von fehlenden Informationen. Und ich kann das gut nachempfinden. Je mehr wir wissen, auch in dieser Wunderwelt, umso mehr kommen wir in Staunen und verstehen immer mehr, wie komplexer eben auch Krankheits- und Gesundheitsprozesse ablaufen. Und die Testosteronbedeutung beim Mann und bei der Frau, ganz genauso, die ist nicht unterschiedlich, nur in verschiedener Gewichtung. Also wir haben einfach beim Mann Daumen mal Pi dreimal mehr Testosteron wie bei der Frau. Aber wehe, eine Frau hat zu wenig Testosteron, dann geht es ihr nicht gut in mancherlei Hinsicht. Und beim Mann ist es so, wenn er sein Bild, Selbstbild nur an dieser körperlichen Kraft aufhängt, dann verrutscht natürlich vieles andere auch. Und ich kann nur Mut machen, dass die Männer generell genauso wie die Frauen sich intensiver mit diesem Wunderwerk auseinandersetzen, damit wir nicht einseitig hängen bleiben bei einem Hormon. Sie hatten zum Beispiel in der Einleitung gesagt, dass Testosteron mit dem Bartwuchs zusammenhängt. Das ist wahrscheinlich nicht korrekt, weil der Bartwuchs mit anderen Androgenen zusammenhängt. Wir haben ja nicht nur Testosteron als Androgen, sondern wir haben auch ein Androstenion, ein Androstenol, ein
Das sind jetzt eine ganze Menge Fachbegriffe, Frau Buchner. Mit dem Andro ist es dann so, dass es sind eher männlich spezifische Geschichten.
Androgenen Hormone sind die männlich prägenden Hormone und das Testosteron ist eins davon.
Ah, okay. Frau Buchner, wir können in der Sendung es werden jetzt viele Fachbegriffe und so weiter fallen. Wir versuchen, dass wir die so gut wie möglich klären. Liebe Hörerinnen und Hörer, Frau Buchner hat nämlich ein Buch geschrieben. Und das Buch heißt Der Mann und seine Hormone. Und das kann man auch schön nachlesen, was wir jetzt auch in der Sendung besprechen. Das wird am Ende der Sendung auch nochmal durchgegeben. Aber Frau Buchner, war es denn jetzt Zeit für ein Buch über den Mann und seine Hormone?
Aus meiner Sicht ja. Es gibt in letzter Zeit einige Männerbücher in dieser Richtung, auch was Hormone angeht. Wir hatten einen Vorläufer, das ist von dem Dr. Lee größtenteils geschrieben gewesen. Und nachdem wir an dem Thema dranbleiben, es ändert sich von Jahr zu Jahr, gravierende Erkenntnisse kommen neue dazu. Und ich habe einfach gemerkt, wir können das Buch so nicht mehr weiterverkaufen. Und dann habe ich in Zusammenarbeit mit unserem Team hier eine völlig neue Version geschrieben, wo eben auch sehr viel praktische Hilfsmöglichkeiten drin sind. Wie auch kann der Mann und seine Frau erkennen, wenn sich Hormonverschiebungen ankündigen durch Symptome? Dann gibt es jede Menge auch an Hilfen gegenzusteuern. Das heißt nicht, dass man gleich irgendwie hormonell gleich eingreifen muss. Aber diese breite therapeutische Hilfsmöglichkeiten, die sollten in diesem Buch eben noch mehr zum Tragen kommen. Der Mann ist durchaus praktisch mit auch in der Lage anzupacken, auch was seine eigene Hilfsbedürftigkeit manchmal angeht. Dazu mache ich Mut, das mehr wahrzunehmen, und dazu sollte eben dieses Buch dienen.
Der Mann und seine Hormone, die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Wir sind heute im Gespräch mit der Autorin des Buches, Frau Elisabeth Buchner. Sie ist auch Initiatorin der Hormon-Selbsthilfe und ist auch als Referentin zu diesen Themen tätig. Frau Buchner, jetzt schauen wir uns mal so einen Männeralltag an. Und wie spielen denn da die Hormone zusammen? Jetzt schauen wir uns einfach mal die jetzige Zeit an. Es ist zwischen 10 und 11 in der Früh, da ist der Mann bei der Arbeit. Was machen denn in der Zeit seine Hormone so?
Es kommt jetzt sehr darauf an, ob er am Schreibtisch sitzt oder genüsslich Radio hört oder eben auch vielleicht gerade auf dem Bau einen Dachstuhl aufs Dach setzt. Oder ob er gerade im Verkehr mittendrin steht und den Verkehr regelt als Polizist. Das sind sehr unterschiedliche Umgebungen mit unterschiedlichen Hormoneinflüssen.
Jetzt nehmen wir doch mal den Mann, der auf dem Weg zur Arbeit sitzt. Wir sind hier im Münchner Studio. Wer hier Auto fährt, der steht dann oft auf dem mittleren Ring in Stau. Und dann steigt der Blutdruck ein bisschen an, weil der vor mir wieder sich Zeit lässt. Was tut sich so bei mir auf dem Weg in die Arbeit? Einfach, damit wir Männer auch verstehen, was geht denn da eigentlich alles ab bei mir in meinem Körper?
Es hängt jetzt davon ab, wann Sie aufgestanden sind oder wann der Mann aufgestanden ist und was er früh gefrühstückt hat. Das spielt in unserem Hormonsystem eine große Rolle. Wir haben zum Beispiel in den Stunden, 1, 2, 3 Stunden nach dem Aufwachen, ist eine deutlich stärkere Stresshormonversorgung da, damit wir in Bewegung kommen. So sieht es normal aus. Wir kennen das Sprichwort, Morgenstund hat Gold im Mund. Und das ist tatsächlich so von hormoneller Seite her vorgegeben. Wir haben die meiste Kraft in diesen ersten 3 Stunden des Tages. Danach geht es stetig bergab. Und wenn ich selber eben jetzt im Auto sitze, dann fehlen natürlich jetzt große körperliche Anspannungen. Aber der Stresspegel, den Sie angesprochen haben, dass man unter Zeitdruck gerät, dass das Adrenalin steigt und das Cortisol steigt, das bedeutet, dass der Blutdruck tatsächlich auch nach oben geht, dass wir im Kopf auch eher eben tatsächlich aggressiv werden. Das stachelt unsere Neurosteroide an. Also diese Gehirnhormone, die Nerven liegen schneller blank, einfach weil wir höher stimuliert werden durch diese Stresshormone. Das ist aber auch etwas Gutes, weil die Stresshormone sorgen dafür, dass wir genügend Kraft haben, Stresssituationen durchzustehen. Wenn sie fehlen würden, würden wir am Steuer einschlafen. Ist auch nicht gut.
Okay, jetzt ist der Mann bei der Arbeit angekommen. Nehmen wir mal an, er ist ein Zimmermann und steigt jetzt auf den Dachstuhl hoch.
Dann ist jede Muskelarbeit, jedes Zupacken, Heben, Wuchten, Hammern, betrifft immer eine ganze Fülle an verschiedenen Muskel, Kontraktionen, Muskelarbeit. Und da wird tatsächlich durch diese Muskelarbeit zusätzliches Testosteron gebildet. Wir haben von den Hoden her eine Grundversorgung bei Männern. Bei Frauen sind es die Eierstöcke. Und wenn wir körperlich Leistung bringen wollen, müssen quasi die Muskeln selber noch mit ran, zusätzliches Testosteron zu bilden, damit die Kraft reicht, um diesen Dachstuhl gar fertig zu bauen.
Also jetzt haben wir auch schon gelernt, dass Hormone nicht nur an einem Ort im Körper erzeugt oder hergestellt werden, sondern beim Mann sind es jetzt zum Beispiel einmal die Hoden und die Muskeln arbeiten mit. Wo werden denn Hormone noch produziert im Körper? Gibt es denn nicht ein Hormonorgan, das alles produziert?
Nein, wir haben ganz viele Hormonorgane und viele Stellen im Körper, die auch Hormone bilden. Wenn Sie wieder zurückdenken an die Stellen, wo sich Nervenzelle an Nervenzelle aneinanderreiht, das ist nicht mehr zu zählen. Das geht in die Millionen, Milliarden, Billionen Kontaktstellen, wo Hormone gebildet werden. Wir haben aber auch Drüsen. Das sind so die Hauptfabriken, sag ich mal salopp, wo unsere Hormone gebildet werden. Das ist im Gehirn, Hypophyse, Hypothalamus, also zwei Gehirnzentrumsdrüsen, die sehr viel mit der Steuerung zu tun haben im Hormonbereich. Und dann haben wir die Schilddrüse, wir haben die Bauchspeicheldrüse. Diese Organe nehmen wir dann zur Kenntnis, meistens wenn sie Probleme machen. Ansonsten ist uns das wenig bewusst. Wir haben die Nebennieren, wo die Stresshormone sehr stark gebildet werden. Und dann gibt es noch den großen Darm, der auch ein Hormonbildungsorgan ist, und die Leber ebenso. Und dann haben wir natürlich auch die Thymusdrüse, die vor allen Dingen in den Kinderjahren die Wachstumshormone bilden. Also Sie merken schon, es ist eine Fülle an verschiedenen Hormonstellen im Körper oder Hormonbildungsbereiche, die hier zusammen agieren.
Also eigentlich werden im ganzen Körper Hormone, die verschiedensten, gebildet. Okay, jetzt haben wir also, der Mann ist zur Arbeit gefahren, der eine ist der Dachdecker, der auf den Dachstuhl geht, und durch die Muskelarbeit wird Testosteron weiter angeregt, damit er eben mit dem Zimmermannshammer mit zwei Schlägen den großen Nagel reinschlagen kann in die Pfetten. Und wie ist es jetzt mit seinem Chef? Der sitzt im Büro und sorgt eben für neue Aufträge. Vor ihm ist ein Computer, er muss viel telefonieren. Im Büro sitzen noch andere Leute. Was passiert hormonell beim Büromenschen? Oder beim Radio Horeb-Redakteur, der vor Mikro sitzt?
Genau. Da ist natürlich Anspannung da. Das sind Stresshormone, die benötigt werden, sehr viel mehr als bei demjenigen, der jetzt körperlich noch agieren kann, der letztendlich auch Energie umsetzen kann. Bei demjenigen, der auf dem Stuhl sitzt und jetzt hochkonzentriert arbeiten muss, das ist auch eine Menge Energie, die hier produziert wird oder nötig ist. Aber diese Energie, die kann nicht sozusagen nach außen umgesetzt werden in Bewegungen. Ja, er hat letztendlich eine Hochlage von Stresshormonen, aber normalerweise ist so, bei einer Hochlage von Stresshormonen ist der Mensch in Bewegung, da ist Gefahr da.
Ja, aber ich sitze im Büro, da ist doch keine Gefahr.
Da ist keine Gefahr, genau. Und das ist letztendlich, macht sich dann durch hohen Blutdruck bemerkbar. Der Körper merkt plötzlich, er schafft die Energie, die er da produziert, kommt nicht nach außen.
Und ja, aber Frau Buchner,
der Blutdruck zum Beispiel.
Das heißt doch jetzt, dass der Büromensch eigentlich ja im Grunde ständig unter Strom steht und nirgendwo hin kann mit seiner Kraft. Da müssten doch alle Büromenschen noch irgendwann mal tot umfallen.
Ja, manche fallen tatsächlich tot um. Also mein Vater ist auf die Weise gestorben, und wir kennen auch einen jungen Mann, der eben Büromensch war. Der ist mit 38 wirklich tot vom Stuhl gefallen. Das ist möglich, weil das Herz einfach mit dieser Hochspannung auf Dauer nicht umgehen kann und die Adern auch nicht. Das ist ein immenser Druck, und daher ist es so wichtig, dass Männer auch, die eben eine sitzende Tätigkeit haben, Wege finden, in ihrem Tag immer wieder auch die Energie loszubekommen, mal sportlich aktiv sind oder die Treppe rauf und runter sausen mit dem Körper, dass einfach auch Energie wieder frei wird.
Also da sind wir jetzt schon auch mitten in der Lebenshilfe drin. Ne? Also wie kann ich denn das verhindern, dass eben ja die ganzen Stresshormone, die jetzt bei mir, bei meiner Bildschirmarbeit in mir herumschwirren, dass die richtig umgesetzt werden? Also Sie haben gemeint, einfach ich baue so Bewegungsphasen in meinen Arbeitsablauf ein. Also ich nehme nicht den Fahrstuhl, sondern die Treppe zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja. Eine ganz kleine, wichtige Übung. Man kann auch am Schreibtisch Muskeln anspannen, indem man versucht, einfach den Schreibtisch nach unten zu drücken oder den Stuhl hochzuheben, auf den man sitzt. Das sind alles verschiedene Muskeln, die man zwischendurch mal aktivieren kann oder dass man die Oberschenkel aneinander presst. Das sind einfache Muskelübungen, um wieder auch Energie loszuwerden und nicht zum Beispiel verbal dann seinem Kollegen an den Kopf zu schmeißen.
Jetzt gehen wir mal im Tagesablauf des Mannes weiter. Der hat jetzt da so Mittagspause gehabt. Und warum eigentlich? Also mir geht's immer so, ich falle danach richtig immer ins sogenannte Suppenkoma rein. Dann, was stimmt da was mit meinem Hormonhaushalt nicht?
Nein, das ist normal. Also wenn wir Nahrung zu uns nehmen, verbraucht der Körper ganz bestimmte Energien, um hier die Nahrung zu verdauen. Da kommt es jetzt sehr darauf an, was wir essen. Ob es schwer bekömmlich ist, also sehr fett, sehr große Mahlzeit. Wenn Sie wirklich nur eine Suppe essen, dann fällt das deutlich bescheidener aus mit der Belastung und dann hat man auch Hoffnung, dass das nicht so in dieses Energieloch hinunterrutscht. Aber das ist genau eine der typischen Kurven in der Stresshormonausschüttung. Wir verbrauchen für eine Verdauung auch unter anderem Stresshormone. Dazu gehört das Adrenalin. Blutzuckerregulierung kommt damit hinein, was wir eigentlich nur von den Diabetikern kennen. Aber das betrifft jeden Menschen und jeden Mann. Es ist ganz wichtig, dass wir uns bewusst sind, wenn wir essen, ist es nicht egal für unser Hormonsystem, was wir essen. Wir haben sowohl direkte Hormonimpulse in unserer Nahrung, die wir tatsächlich brauchen, und wir haben auch für die Verdauung ein ganzes Cocktail an Hormonen, die nötig sind, damit der Körper eben mit dieser aufgenommenen Nahrung weder in den Unter- noch in den Überzucker kommt.
Wie sieht denn jetzt hormonmäßig das ideale Mittagessen aus? Kein Schnitzel, kein Schweinsbraten?
Oh, das würde ich jetzt nicht so sagen, sondern Fleisch und Fisch und auch deftige Sachen sind durchaus günstig, wenn man entsprechend auch Appetit drauf hat. Der Appetit ist ein großer Wegweiser für unsere Nahrung. Und die Sache ist eher, wie viel wir davon essen und wie viel hart gebratenes dabei ist. Je schwerer gebraten, umso schwerer tut sich dann auch der Magen mit diesen besonders veränderten Fetten, die bei dem Bratenprozess oder Frittierprozess entstehen. Also lieber etwas mal gedünstet oder nur kurz angebraten. Das ist etwas, was im Magen und auch in der Verdauung im Darm dann unterschiedlich bearbeitet wird. Und daher mache ich Mut, breit gestreut Gemüse, auch mal Nudeln und Reis sich schmecken zu lassen, wenn man es verträgt. Und genauso auch sich Fisch und Fleisch schmecken zu lassen, wenn uns danach ist.
Jetzt hat unser Mann das Mittagessen zu sich genommen, hat seinen Arbeitstag überstanden. Und viele Männer gehen ja dann abends noch gerne zum Sporteln und laufen eine Runde oder fahren Fahrrad. Ist es jetzt da hormonell gesehen sozusagen nicht zu spät für die Bewegung, weil Sie sagten ja, dass diese Stresshormone werden ja tagsüber während der Arbeit ausgeschüttet und wenn ich die nicht gleich verbrate, dann richten die ja in meinem Körper quasi Unheil an, ich falle tot vom Stuhl. Ist jetzt sozusagen der Abendsport nicht schon zu spät dafür?
Also es ist sicher sinnvoller, wenn man im Laufe des Tages immer wieder kleine Einheiten hat. Und ich meine damit nicht, dass man jetzt schnell ins Trimdichtzentrum geht, um ein paar Muskeln zu betätigen, sondern dass man versucht, wie kann ich in meinem Tagesablauf einfach mal zwischendurch einige an Bewegungen einzubauen. Ich muss mich da selber an der eigenen Nase auch zupfen, weil ich auch viel sitze. Aber dass man hier versucht, zwischendurch immer wieder mal aufzustehen, mal sich zu strecken, mal das Gesicht für eine Minute in die Sonne halten. All diese kleinen Dinge sind wichtiger, als einmal einen Marathon zu laufen in der Woche zum Beispiel. Man kann selber zumindest einen Modus finden, der immer wieder zwischendurch einen Ausgleich schafft. Auch mal zwischendurch in der Mittagspause die Augendeckel zuzumachen, um innerlich entspannen zu können. Auch das sind kleine Dinge, mit denen wir unseren Tag unterbrechen können, um mehr in die Ausgewogenheit zu kommen. Wenn Sport und wenn es unbedingt am Abend sein muss, dann ist es wichtig, dass wir uns danach langsam wieder herunterschrauben vom Sport, dass wir nicht schlagartig aufhören und uns in den Sessel setzen.
Und das Weißbier aufmachen.
Ein bisschen herumlaufen, noch ein bisschen uns zur Ruhe, also im langsamen Modus zur Ruhe zu finden, weil wir nach dem Sport einen extremen Anstieg haben vom Cortisol.
Cortisol ist das Stresshormon, wenn ich mich richtig erinnere.
Stresshormone, jawohl. Und das ist für das Herz nicht sonderlich toll. Deswegen machen Marathonläufer, wenn sie klug sind, nach dem Lauf nochmal freiwillig 1-2 Runden, damit das nicht schlagartig quasi aufgehört wird und das Cortisol langsam runterkommt. Weil das ist genau der Punkt, der dann für das Herz zum Stress wird.
Sie haben das jetzt schon ein paar Mal so fallen lassen oder auch zwischen den Zeilen erwähnt, das Thema einfach der Achtsamkeit, also dass man auch einfach schaut, habe ich jetzt gerade das Bedürfnis, mal für 5 Minuten die Augen zuzumachen oder jetzt regt mir was so auf, ich muss jetzt einfach mal um den Block rennen.
Genau.
Oder ein sehr schönes Bild, was Sie verwendeten, mal das Gesicht in die schöne Herbstsonne strecken. Also da auch wirklich eine Ermutigung zur Achtsamkeit für diese kurzen Gefühle, die man mal so hat, dass man dem auch mal nachgeht und sagt, komm, ich mach die Augen zu.
Dass man vor allen Dingen wachsam ist, wenn sie da sind.
Ja.
Ja, wir sind, gerade wir Deutschen, wir sind so stark im Funktionieren. Übrigens auch in unseren Gemeinden. Es ist also dieser Mensch, der muss funktionieren. Das Kind muss funktionieren, der Junge muss funktionieren, der Lehrling. Ja, das sind Programme, die wir über den anderen stülpen und vergessen, dass wir ein Organismus sind, der Ausgewogenheit braucht, der Anspannung und Entspannung braucht. So wie das Herz. Das Herz hat nonstop uns, gibt uns die Lehre, anspannen, entspannen, anspannen, entspannen. Und genau das sollte eigentlich auch unser Lebensspiegel darstellen, dass wir, wenn wir Leistung bringen, und wir ist es großartig, wenn wir Leistung bringen können, aber wir brauchen einen Ruhetag in der Woche. So hat es Gott vorgegeben. Und das, wenn wir ernst nehmen, tut uns das sehr gut.
Also hier hängen sozusagen ja unser geistliches Leben, die Spiritualität und das, was in unserem Körper so abgeht, die hängen eigentlich schon eng miteinander zusammen. Das kann man nicht so wirklich trennen. Ist das so? Jetzt ist unser Mann aus der Arbeit zurückgekehrt, hat vielleicht ein bisschen mäßigen Abendsport gemacht oder hat noch im Garten ein bisschen gewerkelt. Und der Abend klingt an, Mann und Frau kommen zusammen und jetzt wollen die vielleicht auch miteinander kuscheln. Was beginnt dann im Mann zu passieren? Das ist ja auch ein sehr komplexes Thema und da können auch, ja, verbergen sich auch das eine oder andere Problem, worauf wir auch nachher noch zu sprechen kommen, so auf die Baustellen im Körper und im Hormonhaushalt des Mannes. Aber was tut sich, wenn jetzt Mann und Frau, wenn Ruhe ist, dann zusammenkommen? Was tut sich da hormonell beim Mann? Was wird denn da aktiviert?
Gehen wir mal davon aus, er ist nicht völlig verausgabt. Das ist die Voraussetzung, sonst passiert da gar nichts. Wenn er noch ein bisschen frei ist innerlich und seine Frau ansieht und eben auch in der Erinnerung Dinge hochsteigen oder auch in dem Bedürfnis, auch miteinander Nähe zu haben, dann ist alleine die Vorstellung oder bestimmte Bilder lösen im Mann ganz andere Dinge aus als bei uns als Frau. Wenn der Mann zum Beispiel sich erinnert, auch wir hatten letzte Woche so eine schöne Nacht, ich möchte gerne wieder, dann ist das automatisch, was hier einen ganzen Hormon-Cocktail triggert und
triggern heißt anstupsen sozusagen.
Anstoßen, aktivieren, das läuft nicht bewusst und das läuft auch nicht unbedingt bis ins Detail kontrollierbar. Sondern das ist, was ich als junge Frau auch lernen musste, wir Frauen ticken da einfach anders. Der Mann ist kein Triebtäter, sondern er funktioniert einfach anders in seiner Stimulierungsweise. Und das ist etwas, was beim Mann für mich auch wichtig wurde, dass wir einander verstehen in unserer Unterschiedlichkeit, wie wir reagieren. Und ich kann da von mir erzählen, weil ich da wenig sensitiv war in diesem Bereich. Mein Mann hat mir eben gesagt, es ist für ihn wichtig, dass ich nicht nur in schlabberigen Hausklamotten daheim rumhänge, wenn er zu Hause ist, sondern dass ich einfach auch mal so angezogen bin, dass er auf diesem sexuellen Bereich auch eine Stimulierung bekommt. Und das war für mich ganz wichtig, auch als Korrektur, weil ich eben gelernt habe, auch dann in der Gehirnfunktion des Mannes, das ist also eine Gehirnaktivität, die hier vonstatten geht, dass eben ein Mann anders stimulierbar ist. Und das passiert ja oft schon im Berufsfeld. Es ist ja nicht so, dass der Mann im Laufe des Tages sein Gehirn ausschalten kann. Einfach auch in diesem Sektor. Er nimmt die Sekretärin wahr, er nimmt eine nette Verkäuferin wahr, die eben sehr freizügig angezogen ist oder die eben genau diese Sensoren triggert. Und wenn das daheim gar nicht ist, dann ist das schwieriger. Und da haben wir ein Interagieren zwischen Mann und Frau, das ist faszinierend. Und wenn wir bewusst Gemeinschaft leben wollen, dann ist es wichtig, dass wir auch unsere Unterschiedlichkeit wahrnehmen und dass der Mann auch versteht, bei der Frau ist das anders. Sie tickt anders. Sie braucht nicht anreizende Bilder, sondern sie braucht zuallererst einfach mal Berührung, sie braucht Nähe, sie braucht das Gefühl, wahrgenommen zu werden. Nicht als Haushaltshilfe, sondern wirklich als du, als Partnerin. Das brauchen wir, Frauen. Und der Mann möchte die Bestätigung von der Frau, dass er eben nicht nur Brötchenverdiener ist, sondern dass er auch ein Du ist, der für mich geschaffen ist. Und das sind so faszinierende, oft unbewusste Zusammenhänge, die entscheidend sind, ob Libido sich aufbauen kann, ob Sexualität schön ist oder nicht.
Sie hören die Lebenshilfe auf Radio Horeb, der Mann und seine Hormone. Wir sind mittendrin im Gespräch mit Elisabeth Buchner. Sie hat das Buch geschrieben, Der Mann und seine Hormone, über das wir auch sprechen. Und sie ist auch Initiatorin der Hormon-Selbsthilfe. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich einbringen wollen in unsere Sendung, jetzt sind aber besonders die Hörer angesprochen, aber klar auch die Frauen. Wie ist denn das bei Ihnen? Haben Sie vielleicht bei sich im Körper, vermuten Sie da hormonell bedingte Baustellen? Würden Sie gerne mehr wissen zu den Themen, was wir gerade eben gesagt haben? Würden Sie ein Thema gerne mehr vertiefen? Sie sind herzlich eingeladen, bei uns in der Sendung anzurufen. Das Hörertelefon erreichen Sie unter der 089 517 008 008. Von außerhalb Deutschlands erreichen Sie uns unter der 0049 89 517 008 008. Der Mann und seine Hormone, das ist unser Thema heute in der Sendung. Und nach der kurzen Musikpause, da geht's weiter mit den ersten Warnzeichen. Woran erkennt man denn, dass vielleicht irgendwas in meinem Hormonhaushalt bei mir im Körper nicht stimmt? Wo ist eine Baustelle, wo ich vielleicht mal ran muss? Aber jetzt ein bisschen Musik. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema heute, der Mann und seine Hormone. Wir sprechen mit der Autorin des gleichnamigen Buches, Frau Elisabeth Buchner. Sie ist auch Initiatorin der Hormon-Selbsthilfe. Und jetzt begrüße ich den ersten Hörer oder Hörerin aus Freistadt. Hallo, grüße Gott, willkommen in der Lebenshilfe.
Grüß Gott. Ich habe eine Frage zur Hormone, und zwar bei mir, nicht bei meinem Mann.
Wir haben eigentlich eine Sendung über den Mann und seine Hormone. Aber stellen Sie mal die Frage, vielleicht ist es beim Mann ähnlich.
Ich habe da ganz häufig das Wasser lassen und jetzt habe ich erst gehört, dass da Östrogene fehlen.
Frau Buchner, der Ball liegt in Ihrem Feld.
Bitte?
Frau Buchner, der Ball liegt jetzt in Ihrem Spielfeld.
Ich habe das Erste, was ist das mit dem Wasser lassen? Haben Sie Probleme?
Ja, ganz häufig.
Ja, also ich würde Ihnen empfehlen, einfach auch mal die gesamte Palette mit anzuschauen. Es ist sicherlich nicht nur ein Estriol, das speziell, das hier eine Rolle spielt. Das kann sein. Es sind mehrere Dinge, die hier bedacht werden müssen. Und ich würde Ihnen das Buch, wenn Körper und Gefühle Achterbahn spielen, das wäre vielleicht in der Richtung. Oder dass Sie einfach mal sich an unsere Hotline wenden und einen Termin mit einer unserer Beraterinnen vereinbaren.
Also danke für den kurzen Beitrag. Nochmal an die Hörerinnen und Hörer. Heute geht's um die Hormone des Mannes, nicht die der Frau. Heute sind die Männer mal dran. Frau Buchner, also danke an die Hörerin nach Freistadt. Frau Buchner, jetzt woran merkt denn ein Mann, dass in seinem Hormonhaushalt sich da irgendwo eine Baustelle auftut, dass was nicht stimmt? Was wären denn, da sind wir jetzt wieder bei der Aufmerksamkeit für sich selber, woran merkt man, dass man das was nicht stimmt? Was wären da so erste Signale?
Bei manchen ist es die Haut, dass sich plötzlich Risse in der Haut bilden, dass sich Ekzeme bilden, dass verschiedene Bereiche plötzlich nässen. Das ist eine Möglichkeit. Es geht uns etwas unter die Haut, sagen wir. Ja? Und da merken wir schon, da spielt die Psyche auch. Und immer wenn die Psyche eine Rolle spielt, ganz egal in welcher Hinsicht, sind immer auch Hormone dabei. Das geht gar nicht anders. Dann haben wir den anderen Bereich, dass Männer plötzlich merken, ich bin nicht nur älter geworden, ich fühle mich 10 Jahre älter oder 20 Jahre älter oder 30 Jahre älter. Das stimmt doch was nicht. Oder er merkt, dass er mit der Konzentration nicht mehr mitkommt, dass er ständig den Faden verliert, dass das Gehirn nicht mehr in seiner vollen Funktion das schafft, was man normalerweise von sich kennt. Und wir an andere Bereiche, das im psychischen Reagieren plötzlich Verhaltensweisen auftauchen, dass die Frau schon mal sagt, was ist denn los mit dir? Oder dass wir in den Fähigkeiten unserer Sinne hören, sehen, das sind alles auch Funktionen, die unter anderem Hormonbeteiligung brauchen. Und wenn wir nachlassen in unserer Hormonversorgung, wird das früher oder später auch bei unseren Sinnen spürbar sein. Die Bewegungsfähigkeit, der ganze Körper, die Muskeln, die Gelenke, wenn Probleme machen. Oder wenn wir mal ganz oben hingucken bei den Haaren, da ist auch unter anderem nicht nur Mineralien, sondern eben auch hormonelle Faktoren, die hier eine Rolle spielen können und so einen kleinen Sensor geben. Hallo, es wäre mal interessant, da nachzugucken.
Wer kann denn bei sowas nachschauen? Macht es mein Hausarzt?
Wäre schön. Also dazu ermutige ich sehr, dass eben auch Ärzte hier ausgebildet sind und gerade solche ersten Erkennungszeichen gut zuordnen können. Ist leider nicht immer so. Oft hören Männer und Frauen, ja, das ist halt so, wenn sie älter werden, das gehört dazu. Es hat aber immer Ursachen. Und an diese Ursachen ranzugehen, da sind wir in Deutschland nicht so gut. Wir sind klasse im chirurgischen Bereich, auch in bildgebenden diagnostischen Bereich, da sind deutsche Ärzte sehr gut. Aber an die Ursachen zu gehen, das ist ein großes schwarzes Loch in unserer Medizin. Und darum kämpfe ich und ich bilde auch Fachkräfte aus, Heilpraktiker, Psychologen, Hebammen, Therapeuten in jeglicher Hinsicht, damit sie aus ihrem Berufsbereich die Hormonaspekte mit hineinnehmen können in ihre tägliche Praxisarbeit.
Jetzt begrüße ich den ersten Hörer in der Leitung. Ich grüße aus Mönchengladbach einen Hörer. Ich grüße Sie.
Ja, hallo. Ich habe eine Frage, Frau Dr. Buchner. Wie weit beeinträchtigen Gedanken oder Emotionen dann die Hormonlage? Als Beispiel, man ist quasi in der Gang am Arbeiten und erinnert sich dann in der Tätigkeit an Frustrationen.
Ja.
Also bei mir hat sich das lange so ausgewirkt, dass ich dann im Grunde genommen quasi gegen mich selber gegen anarbeiten musste. Ich merkte, dass ich nicht die Geschwindigkeit habe. Die Motorik läuft zwar kontinuierlich, aber irgendwie hat man das Gefühl, die Zeit verschwindet. Und inwieweit ist das eine Sache, dass die Hormone einen dann sozusagen damit beeinträchtigen oder was für ein Depot lagert sich dann an? Das würde mich interessieren.
Ja.
Dankeschön für den Beitrag.
Ein Punkt möchte ich noch anbringen, dieses Gefühl, immer dieses, ach lass doch, ach wofür willst du das, warum willst du das jetzt wissen? Also dieses stetig ausgebremst zu sein.
Ja.
Leg jetzt auf und hör am Radio weiter.
Dankeschön. Ja.
Das ist eine sehr kluge Frage, weil das nämlich an die Ursache geht. Was ist da darunter? Wir haben in unserem Körper Schutzmechanismen. Wenn wir überwältigt werden mit Anforderungen, dann kann der Körper selber auch Notleinen ziehen. Und das könnte eine von verschiedenen Ursachen sein, dass die Psyche merkt, so ich schaffe nicht mehr, ich kann nicht noch mehr. Eindrücke, die da sind, die eben auch berechtigt sind, oder Gefühle, die auch mal Platz haben sollen, die werden dann ausgebremst und durch Stresshormone geht das ziemlich lang. Und wenn wir dann gerade am Abend so erschöpft sind, haben wir nicht mehr die Kraft, gegenzusteuern. Und dann kommen oft solche Gefühle noch mit einer extremen Kraft durch. Das haben Sie auch, wenn zum Beispiel ein Mann, der im Berufsalltag viel Frust erlebt, oder eben auch unschöne Erfahrungen gemacht hat, er kommt nach Hause und er hat nicht mehr die Kraft, diesen Frust nicht seiner Frau um den Kopf zu hauen. Weil einfach die Steuerkraft ist dann so eingeschränkt, es erfordert noch mehr Kraft, das auszubremsen. Und gerade in der Entspannung kommen dann Dinge raus, zum Beispiel, dass man plötzlich das Weinen anfängt und man versteht erstmal gar nicht, warum. Das ist dann eher bei der Frau so, weil sie da es leichter hat. Aber es kann beim Mann auch sein, dass er eben mit solchen Gefühlen dann plötzlich zu kämpfen hat, die er gar nicht will und die er auch nicht versteht. Aber ich würde hier es so zumindest als eine der möglichen Ursachen, dass man im Nährstoffbereich, das ist immer im Untergrund theoretisch mit dabei, aber dass man überlegt, brauche ich mehr Freizeit, brauche ich mehr Oasen, wo ich wirklich wieder auftanken kann. In einem Wartezimmer eines Arztes hing mal, Menschen sind wie Uhren, man darf sie nicht immer nur aufziehen, man muss sie auch mal laufen lassen. Und das ist etwas, was ich sehr dazu ermutige. Sie fragten, welche Hormone stecken da eventuell dahinter, wenn es um physische, psychische Kraft geht. Dann haben wir immer eine ganze Palette an Hormonen. Da spielt das Progesteron eine wichtige Rolle, das Cortisol und eben oft auch die Energiehormone, die darüber hinaus wichtig sind. Dazu gehören auch die Schilddrüsenhormone.
Ich begrüße jetzt aus Attendorn in Westfalen die Frau Rickmann-Thomé. Ich grüße Sie.
Grüß Gott. Ich kann nur etwas mühsam sprechen. Das ist eine Erkältung. Ich habe die Frage für das Alter der Pubertät und hier speziell für den jungen Burschen. Ich will da noch nicht vom Mann sprechen. Es ist eine Phase, in der auch die Homoerotik einige Turbulenzen durchspielt. Das hat nichts mit Homosexualität zu tun. Aber in diesen Jahren findet der junge Mensch ja mehr zu seiner Bestimmung in dieser Richtung, in dieser eigentlich labilen Phase, eine suchende Phase. Wir wissen, und das haben Sie vorhin angesprochen, Frau Dr. Bucher, dass der Mann ganz besonders auch von optischen Reizen abhängt. Und das Wort Reiz möchte ich jetzt hier nicht nur negativ verstanden wissen. Ich habe als alte Frau ein großes Bedenken, wenn ich die heutige Jugend betrachte, wie die jungen Mädchen herumlaufen. Das muss ich hier nicht näher ausführen, das sehen wir alle. Mit eng anliegenden Jeans, egal wie breit das Gesäß ist oder wie viel Übergewicht an dem Skelett hängt und dann noch die Löcher vorne auf der Hose. Es kann doch eigentlich durch diesen optischen Reiz, der hier allerdings sehr, sehr negativ behaftet ist, kann doch eigentlich in dem jungen Burschen, der über die Jahre ein stabiler, psychisch stabiler Mann werden soll, es kann doch eigentlich in seinem Hormonsystem dann nur ein negatives Urteil innerlich, psychisch ablaufen, das dann schließlich dem Trieb die Überhand gibt und dann sind wir im psychischen Proletariat.
Sie haben da ein ganz wichtiges Thema angeschnitten. Der junge, erwachsene Mann, er ist in einer Trainingsphase und auch seine Hormonsteuerung ist in einer Trainingsphase. Früher hat man Jüngling gesagt, heute sagt man eben junger Bursch. Wir haben hier mit Sicherheit eine Überforderung auch für die jungen Männer in dem Verhalten der jungen Damen. Aber da ist eben auch die Information, die fehlt. Und ich kann nur Mut machen, mit den jungen Frauen und Mädchen und Teenagern sehr ehrlich über dieses Thema zu sprechen. Ich wusste es nicht als junge Frau, was ich den Männern auch an Signalen gebe, in dem und wie ich mich ankleide, wie ich mich anziehe oder auch gebe im Verhalten ihnen gegenüber. Und dass junge Männer hier aber eben auch trainiert werden müssen in Gesprächen, in Gruppen, das wünsche ich mir sehr, weil sie sind da wirklich viel alleingelassen und letztendlich auch dem Internet überlassen. Und ich mache den Gemeinden viel Mut, dass sie hier auch Programme, Gruppen, auch Workshops vielleicht für junge Männer anbieten, die hier ins Gespräch kommen, dass Dinge bewusst werden und auch, wie gehe ich mit um mit so einer Überforderung. Der junge Mann kann ja nicht zu seinen ganzen Klassenkameraden sagen, zieht euch anständig an. Ja, der ist ja auch ein Stück angezogen von diesem Reiz. Das ist ja was, es ist wie mit dem Feuer spielen. Man weiß, es ist gefährlich, aber trotzdem ist es doch interessant. Und hier Gesprächsforen zu bilden, das sehe ich als große Herausforderung eben auch für Jugendverbände oder für Gemeinden.
Also ist es auch, ist es, danke an die Hörerin aus Attendorn für den Hinweis. Frau Buchner, jetzt die Hörerin hat die jungen Männer so ins Spiel gebracht. Ich meine, der pubertierende Junge, der Jüngling, wie Sie so schön sagten, der so, ja, ich habe das selber so empfunden, da schmort man so im eigenen Saft, ja, und die Suppe kocht. Ist der Umgang für mich als junger Mann, ja, ich möchte es jetzt nicht negativ Trieb nennen, aber mit den Reizen, die bei mir Hormone ausschütten. Sie haben das vorhin bei dem romantischen Abend zwischen Mann und Frau auch so schön formuliert. Da wird was angetriggert und da habe ich gar keinen Einfluss mehr drauf. Inwieweit kann ich als junger Mann auch lernen, damit umzugehen, dass ich damit vernünftig, gut, in einer gerichteten Art und Weise damit umgehen kann und nicht einfach nur mich da treiben lasse? Ist das möglich? Ist das lernbar, ein Umgang mit meinen Hormonen?
Ich bin zutiefst überzeugt, dass das möglich ist, aber es muss thematisiert werden.
Da sind dann die Eltern gefordert, dass sie mit ihren Jungen
Eltern
sprechen?
Ja, in dem Alter ist es mit den Eltern ein bisschen schwierig, oft viel Spannung.
Oh je.
Aber ich sehe hier die größere Verantwortung eben an Gemeinschaften, an Gruppen, an Angeboten, wie man eben auch auf Jugendliche zugehen kann und junge Erwachsene. Damit sie das, denn bei Frauen haben wir das viel stärker, weil die auch innerhalb ihrer Gruppen leichter reden über diese Dinge. Aber im Männerjargon haben wir doch sehr schnell eher den Witzlevel erreicht, wenn wir diese Sachen thematisieren und wenig in dieser Staunenden oder auch in dieser Form, dass wir etwas wahrnehmen, Sie sagen Achtsamkeit, dass wir auch achtungsvoll mit diesen Veränderungen im Körper umgehen, dass die etwas Kostbares eigentlich sind, aber so wie mit einem Instrument müssen wir umgehen lernen. Für uns ist es selbstverständlich, dass ein junger 18-jähriger Mann Fahrschule macht, er muss büffeln, er muss sich Abende und etliche Abende Zeit nehmen, mit dem Thema Fahrschule auseinanderzusetzen. Und bevor er in den Verkehr entlassen wird, muss er sogar noch eine Prüfung machen. Und da kann man sogar durchfallen. Und es kostet auch noch viel Geld. Also in dieser Hinsicht haben wir keine Hemmungen für den Verkehr auf der Straße, Leute auszurüsten. Wie ist denn das mit dem sexuellen Verkehr, wenn man mal dieses etwas komische Wort nimmt? Aber das ist selbstverständlich, dass die Leute sich selber überlassen, dem ausgeliefert sind und selber eben auch merken, was passiert da mit mir? Wie kann ich umgehen damit? Wie gehe ich auf Mädchen zu, ohne dass ich hier über die Grenze schreite? Wo lernt das heute ein junger Mann?
Also sozusagen eine Fahrschule für den Umgang mit mir und den Umgang mit dem anderen Geschlecht.
Ja.
Okay.
Sexualitätsfahrschule, ja. Das ist ein blöder Begriff, aber er zeigt ein bisschen, in welcher Richtung wir eigentlich dringend Bedarf hätten. Mhm. Und zwar nicht auf der Witzeebene, sondern wirklich auf der Informationsebene. Wie können wir hier miteinander achtungsvoll umgehen mit unserem eigenen Körper und auch mit dem der Frau.
Vom jungen Mann zum älteren Mann, Frau Buchner. Jetzt ist ja so, wir sind ja so bei den klassischen Männerbaustellen gerade. Die klassische Männerbaustelle schlechthin, das ist ja die Prostata, die Beschwerden der Prostata. Inwieweit ist denn das hormonell bedingt? Beziehungsweise wie kann man da als Mann auch damit umgehen, gegensteuern? Was können Sie?
Also es ist ganz und gar hormonell gesteuert. Da spielen auch sicher Nährstoffe mit eine Rolle. Die Prostata ist sehr, sehr abhängig von einer ausgewogenen Hormonversorgung und auch von einer Aktivität, dass die Prostata tatsächlich auch gebraucht wird.
Das heißt konkret?
Dass sie eben auch sexuell aktiv sind, die Männer. Und ich bin mir sehr bewusst, da sind wir bei Mönchen und bei Priestern natürlich in einem Bereich und bei ledigen Männern oder verwitweten Männern in einem Bereich, der ganz und gar nicht einfach ist, ja, über den sich auch kaum jemand sprechen traut. Ich habe auch guten Kontakt zu zölibatär lebenden Menschen. Das ist ein Bereich, der gerne umschifft wird. Es traut sich kaum jemand, hier wirklich die Sachen beim Namen zu nennen. Und das wünsche ich mir sehr, dass man eben auch über das Hormongleichgewicht an das Thema Hormone herankommt. Es ist zum Beispiel für die Prostata nicht egal, wie viel Bier wir trinken. Es ist ein Unterschied, ob wir eine Flasche trinken oder ob wir fünf trinken am Tag oder noch mehr.
Also Einfluss von Alkohol, Nikotin, Lebensumstände.
Nee, das sind die Hopfen- und Malzbausteinchen, die da drin sind.
Okay.
Es ist nicht nur das Alkoholproblem, sondern es sind einfach auch Inhaltsstoffe, Pflanzenhormone, die in bestimmter Weise auch auf den Körper Einfluss nehmen. Und Vorstufenhormone sind letztendlich auch für zum Beispiel die eigene Estradiol-Ausschüttung. Auch der Mann hat Estradiol. Und wenn es zu viel wird...
Was ist Estradiol?
Estradiol ist das hauptweiblich prägende Hormon. Weichmachende Hormon. Auch wachstumsinitiierende Hormon. Und das ist im Bereich der Prostata in einem ganz bestimmten Maß nötig. Aber wenn es zu viel wird, und da sind die Unterschiede sehr gering, und da spielt das Bier eine Rolle, kann das die Prostata wachsen lassen. Und wenn dann auch noch das Testosteron dazu in die Knie geht, dann haben wir ein doppeltes Problem, was bei der Prostata Folgen haben kann. Und ich mache Mut, hier auch im Buch mal ein bisschen diese Zusammenhänge zu lesen, weil dann versteht man auch, dass es nicht darum geht, dass man nicht mehr genießen darf, aber dass man ein bisschen wachsamer und achtsamer mit diesen Hormonimpulsen umgeht. Schweineschmalz zum Beispiel. oder eben Schweinshaxen, ja, fettes Fleisch, fette Wurst, Pressack. Ein Stückchen ist kein Problem für die Prostata, aber viel oder als Hauptmahlzeit ist das schon auf Dauer ein Problem.
Vorhin ist es auch schon mal angeklungen, oder eigentlich immer wieder, Frau Buchner, unsere Gefühlswelt, inwieweit sind zum Beispiel auch, jetzt reden wir mal von den Extremen, sind Depressionen bedingt durch Störungen im Hormonhaushalt beim Mann?
Bei Mann und Frau und Kind gleichermaßen, ja, definitiv. Da spielen eben auch die Neurosteroide eine ganz, ganz große Rolle. Und Medikation, die wir so standardmäßig auch für dieses Thema verordnet bekommen, sind ein Eingriff in dieser körpereigenen Hormonregulierung im Neurosteroidenbereich. Also wir sind bei den Gehirnhormonen und Gefühlshormonen. Und man weiß in vieler Hinsicht, dass irgendwie das Serotonin als sogenanntes Glückshormon auch eine Rolle spielen könnte. Aber das ist nur eine Möglichkeit von vielen. Und wenn man weiß, zum Beispiel, dass Progesteron die Vorstufe ist, aus der die Neurosteroide, unter anderem auch das Serotonin, gebildet wird, dann bekommt das plötzlich ein ganzes mobiles System. Und man kann nicht nur einfach das an einem einzigen Hormon aufhängen. Auch die Schilddrüsenhormone spielen bei der Stimmung eine Riesenrolle. Die Stresshormone, wenn die überhaupt nicht mehr da sind, sind wir so platt wie eine Flunder und können auch im Gefühlsbereich kaum mehr Dinge wahrnehmen oder uns freuen. Wir sind einfach zu erschöpft. Also Sie merken, es ist auch im Stimmungsbereich eine Palette an unterschiedlichen Möglichkeiten. Und da müssen wir dann uns wie ein Detektiv herantasten, wo ist im Einzelfall tatsächlich der Mangel oder ein Überschuss. Sie haben die Depression angesprochen. Das andere Extrem ist die Aggression, die Angst, die Übersteuerung im psychischen Bereich bis hinein in das Psychotische. Das ist ebenso ganz stark auch unter anderem die hormonelle Schieflage als beteiligte Ursache.
Welche Möglichkeiten hat der Mann denn, ein beschädigtes Hormonsystem zu reparieren oder zu unterstützen?
Die Beobachtung spielt eine Rolle. Einfach mal ein bisschen zu notieren, welche Symptome kommen zum Beispiel typischerweise am Morgen oder welche Symptome sind nur am Wochenende da. Welche Symptome sind nachts ganz spezifisch vorhanden und rauben uns den Schlaf? Das ist erstmal ein ganz wichtiger erster Schritt, das ein bisschen festzuhalten. Wir vergessen oft viel oder es verschwimmt dann in der Erinnerung. Und das ist etwas, was für den Mann nicht ganz einfach ist, diese Wahrnehmung, diese Achtsamkeit, auch das bewusst zu machen. Da meldet der Körper zu bestimmten Zeiten, blinkt hier eine rote Lampe, wie beim Auto. Und ich sage immer, wenn wir als Mensch und wenn der Mann als Mensch seine eigenen roten Lampen blinken sieht und dann auch ernst nimmt, ist schon viel gewonnen. Also was er beim Auto tut, soll er bei seinem Körper auch tun.
Also Achtsamkeit, aufschreiben.
Jawohl, und damit zum Therapeuten. Das muss nicht immer unbedingt ein Arzt sein, schon gleich gar nicht immer unbedingt ein Endokrinologe, sondern wir haben in dem gesamten therapeutischen Bereich Menschen, die hier Erfahrung haben. Sie finden diese Menschen bei uns auch auf der Hormonselbsthilfe-Internetseite. Da sind die aufgelistet, nach Postleitzahlen sortiert, sodass man da auch Leute finden kann. Und schauen Sie einfach mal, wer da in der Nähe ist. Wer könnte hier in der Region Ansprechperson sein für meine Hormonfragen? Das sind ja erstmal Fragen, mit denen man kommt. Und dann kann der Therapeut oder die Therapeutin dann Vorschläge machen, wie man hier schrittweise sich an die Ursachensuche machen kann. um hier auch dann gezielt gegenzusteuern. Es macht überhaupt keinen Sinn, einfach Hormone in den Körper hineinzukippen, ohne dass wir nicht wissen, in welchem Bereich ist denn eigentlich der Mangel vorhanden oder die überschüssige Anzahl an Hormonimpulsen, um dann hier ganz sanft mit Nahrungsmitteln, mit Pflanzenimpulsen oder eben auch mit anderen Bausteinchen im Medikamentbereich gegensteuern zu können.
Der Mann und seine Hormone. Wir sind im Gespräch mit Elisabeth Buchner. Sie ist die Autorin des gleichnamigen Buches. Frau Buchner, was können denn die Männer von den Frauen im Umgang mit ihrem Hormonhaushalt lernen? Was machen da die Frauen einfach besser?
Ich glaube, das hat einfach auch mit der unterschiedlichen Wahrnehmungsfähigkeit zu tun.
Ja.
Ein Mann sagte mir mal, ich beneide meine Frau, die spürt den Husten im großen Zeh. Also das ist schon wahr, da haben wir eine, das hängt auch mit unserem Estradiol zusammen. Wir sind da etwas sensitiver und sind anders geschaffen wahrzunehmen. Ich meine schon, wenn der Mann auch seine Frau in ihrer Beobachtungsgabe bezüglich seiner Symptome ernst nimmt, haben wir schon einen großen Schritt geschafft. Dass der Mann sagt, nein, komm, lass mich in Ruhe, ja. Aber das sind Sorgen, die Frau beobachtet Veränderungen. Und dass wir als Partner auch hier uns gegenseitig ernst nehmen, wenn wir eine Partnerin haben, das ist ja auch nicht immer selbstverständlich, aber dass wir hier Rückmeldungen, kleine Hinweise, versteckte Hinweise sehr wahrnehmen und sagen, nachhaken, erzähl mir, was nimmst du wahr? Für was bin ich vielleicht nicht so, was nehme ich mich selber nicht so wahr? Ich genehmige dir, dass du mich darauf aufmerksam machst. Dann haben wir schon eine ganz wichtige Hilfe gewonnen. Die Partnerin ist uns an die Seite gestellt, um uns zu ergänzen. Und wenn wir hier die Frau ernst nehmen als Sensor, sagen wir es mal so, nicht als Meckere, sondern als wirklichen achtsamen Sensor, dann kann der Mann da hier sehr wohl auch vielleicht schneller gegensteuern und vielleicht finden sie sogar einen Weg, wie sie beide zusammen dann auch über Nahrung oder Pflanzen gegensteuern können. Und das Buch gibt dafür schon ganz viele Hinweise, also dass sie beide miteinander einen Weg gehen können.
Ich nehme das als Schlusswort, Frau Buchner. Beide gehen miteinander einen Weg. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns in der Lebenshilfe gewesen sind, dass Sie uns von Ihrem Buch erzählt haben. Danke auch an die Hörerinnen und Hörer, die sich eingebracht haben in die Sendung. Frau Buchner, behütze Gott.
Auf Wiederhören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben jetzt das Buch häufig zitiert und erwähnt, Der Mann und seine Hormone. Das ist erschienen im FVB Verlag. Aber wenn Sie jetzt nicht mitnotieren konnten oder auch die Hinweise auf die Website der Hormon-Selbsthilfegruppe, wir wollen Sie da nicht bombardieren mit vielen E-Mail-Adressen, die man sich dann nicht merken kann oder sie falsch schreibt, gehen Sie einfach in das Faltblatt, das Programmfaltblatt von Radio Horeb. Melden Sie sich beim Radio Horeb Hörerservice. Entweder per Telefon oder übers Internet www.horeb.org. Dort sind auch alle Informationen zu dieser Sendung heute, Der Mann und seine Hormone, hinterlegt. Es verabschiedet und bedankt sich Dominik Miller. Behüt Sie alle Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.